Willkommen zu Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast.
Glanz, Gold, Staub und Dreck.
Dekadenz, Armut, Asphalt und Licht. Arne Krasting von Zeitreisen
und Else Edelstahl von Bohème Sauvage
nehmen euch mit auf eine Zeitreise in die Weimarer Republik.
Sie ist mondän,
verrucht,
frivol,
radikal,
modern
und bittersüß.
Tanzt mit uns auf dem Vulkan.
Mit diesem Gassenhauer aus dem Jahr 1984, ein bisschen später aufgenommen, wahrscheinlich in den 40er Jahren, gesungen von der wunderbaren Ilse Trautschuld, begrüßen wir euch zu unserer neuen Folge.
Mutti, der Mann mit dem Koks ist da, kennt wahrscheinlich jeder, gab es dann in den 90ern von Falco natürlich auch nochmal. Hier bezieht sich das Koks im originalen Sinne allerdings auf das schwarze Koks als Brennstoff und nicht auf das weiße Kokain, was man eben auch Koks nennt. Aber natürlich ist der Text und der Song doch ein bisschen zweideutig.
Genau,
nach
und ist dann
vor,
so auch.
Damals wie heute.
Und ist dann auch so sicherlich verwendet worden. Und das ist unser Thema. Es geht um Rausch.
Und Drogen bzw. Substanzen und deren Gebrauch.
Der Titel unserer Folge ist Nachts Tauziehen Kokain. Das ist Berlin. Ein kurzes Gedicht von dem russischen Dichter Andrei Bely.
Aber es soll heute nicht nur um Kokain gehen, sondern auch, wir gehen das jetzt mal alphabetisch durch, worum es heute geht und worum auch nicht. Wir sprechen über Äther.
Ja.
Alkohol lassen wir aus. Anderes Thema.
Großes Thema.
Amphetamine. Haschisch.
Heroin werden wir ganz kurz streifen.
Kokain natürlich, wie schon gesagt. Über Laudanum sprechen wir ganz kurz.
Morphium.
Und Opium.
Wir haben dafür zwei Gesprächspartner gefunden, eine Historikerin und einen Suchtmediziner. Und daneben noch wahnsinnig viel anderes Material, vor allem literarische Zeugnisse und haben Filme gesehen und sind wirklich sehr in die Tiefe gegangen. Und wir wissen jetzt schon, es wird eine lange Folge
werden. Der Song, den ihr gerade gehört habt, hat mit unserem Partner für diese Folge zu tun.
Es ist Madame Tussaud.
Das berühmte Wachsfigurenkabinett.
Hier in Berlin unter den Linden gelegen, also wirklich 3 Schritte vom Brandenburger Tor. Da waren wir nämlich eingeladen.
Zur Eröffnung eines neuen Teilbereichs, die goldenen 20er Jahre.
Wir haben uns sehr gefreut, dass wir da sein durften. Und es wurde ein neuer Star präsentiert.
Dann hing ein roter, runder Vorhang in der Mitte. Und was war wohl da drunter?
Ja, ich habe so ein bisschen reingelugt natürlich vorher schon. Und mein Herz ist verstehen geblieben. Denn die Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts wissen ja, ich bin ein großer Fan von dieser Dame. Es ist
Josephine Baker. Und ihr hättet Arne mal sehen müssen in dem Moment.
Ja, man muss ja sagen, sie stand auf einem Podest. Also mein Gesicht befand sich dann, als sie enthüllt wurde, etwa auf der Höhe ihres Popos. Und ja, ich musste mich dann erstmal hinsetzen.
Anne musste sich erstmal beruhigen.
Es gab dann was zu trinken und dann konnten wir uns Josephine aber in Ruhe anschauen und ja, wie sah sie aus? Ja,
sie sah fantastisch aus und sehr lebensecht.
Und jung und knackig, muss man dazu sagen. Und hat natürlich das an, was man von ihr erwartet, nämlich
das ikonische Bananenröckchen.
Golden glitzerte es uns entgegen.
Ja, der Song, den wir vorhin gehört haben, das war nämlich Josephine Baker mit dem Song Diner von 1926.
Genau, und das war ja auch das Jahr, wo sie in Berlin gewesen ist und erstmals hier aufgetreten ist und gefeiert wurde. Also die Berliner lagen ihr zu Füßen und sie hat die Stadt auch sehr geschätzt. Also hat sich begeistert geäußert über die Berliner, die aufstehen, wenn sie in ein Café kommt und ist auch immer wieder zurückgekehrt. Also sie hat eine enge Verbindung zu Berlin gehabt.
Die berühmteste Geschichte ist wahrscheinlich, wie sie in einer Minikutsche von einem Vogelstrauß gezogen über den Pariser Platz kutschiert ist.
Und sicherlich auch durch das Brandenburger Tor und die Linden hinauf und hinunter. Ja, und dann wäre sie an der Adresse vorbeigefahren, wo sich heute Madame Tussaud befindet. Das war nicht alles, was dort in diesem 20er-Jahre-Themenbereich ist. Es gab noch andere Räume.
Ja, man ging weiter und da kam man in so eine Art Flüsterkneipe. Und da klingelte auch immer so ein Telefon, ein altes, was so an der
Stimmt,
Wand hing.
Ja. Ich habe gedacht, Else, mach doch mal dein Telefon aus. Aber nein,
es war nicht mein Telefon. Und wer saß dann ganz elegant an der Bar und streckte uns eines ihrer langen Beine entgegen?
Die gebürtige Berlinerin Marlene Dietrich.
Mit der haben wir uns dann natürlich auch gleich ablichten lassen.
Und uns unterhalten natürlich auch.
Jetzt gehen wir um die Ecke und siehe da.
Ein Schauspielkollege von ihr, der tatsächlich auch 1931 in Berlin gewesen ist zu Besuch. Eigentlich ein Amerikaner, aber er hat dann in Berlin den großen Erfolg seines Films Lichter der Großstadt gefeiert. Es ist
Charlie Chaplin.
Ja, und er ist etwas kleiner gewesen als wir.
Ja. Eigentlich dachte ich, wäre er noch viel kleiner in Wirklichkeit. Aber ja.
Es ist die Originalgröße auf jeden Fall gewesen.
Genau.
Ja, war ein schönes Gefühl, auf Charlie Chaplin ein bisschen runterzuschauen.
Ein paar Schritte weiter erwartet uns die Nachtclub-Tänzerin und Sängerin Sally Bowles im berühmt-berüchtigten Kit Kat Club.
Diesen Club kennen wir aus dem Buch Goodbye Berlin von Christopher Isherwood. Und dieses Buch wurde sehr erfolgreich in den 70er Jahren verfilmt. Der Film heißt Cabaret und Sally Bowles wird gespielt von der wunderbaren Liza Minnelli, die durch dieses Spiel und ihren Gesang unsterblich wurde und hier jetzt bei Madame Tussauds auftritt.
Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, wir verlosen 2x2 Tickets. Wenn ihr erratet, welche Figur noch fehlt, die steht nämlich noch gar nicht dort und ist geplant für den Sommer.
Wir geben einen kleinen Tipp, ihr findet nämlich an der Wand eine Art Boxring nachgebildet. Wer könnte dort auftreten? Eure Antwort bitte an post@gold-staub.de.
Es sind jetzt fast 8 Wochen seit der letzten Folge vergangen.
Das gab es fast noch nie, glaube ich, nee. So eine lange Pause.
Aber dafür war die letzte Folge ja irgendwie eine sehr besondere Folge. Auch wenn man so das ganze Feedback, was wir darauf bekommen haben.
Ja, also es war intensiv für uns
auch. Also nochmal kurz für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ging um die Ukraine in den 20er Jahren und vor allem, was da kulturell alles schon passiert ist, womit man wirklich selbst die Ukrainer zum Teil selber gar nicht rechnet, was es da alles gab, weil das alles dann irgendwie zerstört wurde.
Ja, und für mich war ganz spannend, dass man danach, wenn man so in Buchläden gegangen ist, in Büchertischen, dann immer mehr dazu entdeckt hat. Aber ich habe das Gefühl, wir waren wirklich relativ früh mit unserer inhaltlichen Auseinandersetzung damit. Und das Feedback ging eben auch in diese Richtung. Wir haben also wirklich viele Zuschriften oder auch Leute, die uns angesprochen haben direkt und eben sich bedankt haben, dass sie so eben einen ganz anderen Zugang zu der Ukraine und auch dem aktuellen Konflikt damit bekommen haben.
Ja.
Und ich habe dann endlich auch den Juri persönlich kennenlernen dürfen.
Ach so, das hast du mir gar nicht erzählt.
Ja, das war eine Veranstaltung, wo er aus seinem Tagebuch vorgelesen hat.
Und hat Juri sich zu unserer Folge geäußert?
Ja, das fand er wirklich auch schön. Da war er auch überrascht, dass sich jemand dafür interessiert in diesem frühen Zeitpunkt.
Ja.
Und insofern war das für ihn auch eine schöne Gelegenheit, das zu präsentieren.
Ja, und das ist jetzt tatsächlich schon 8 Wochen her.
Aber wir wissen ja auch warum. Denn es gab viel zu tun.
Ja, Arne hat nämlich sein neues Buch rausgebracht.
Genau, das Justizgeflüster ist da. Trotz Papiermangel und Lieferschwierigkeiten ist es dann gekommen und sieht wunderbar aus. Justizgeflüster, Berliner.
Auf dem Markt. Ihr werdet es in unseren Shownotes finden. Und können wir nicht auch mal eins verlosen oder so?
Wir verlosen eins, aber das wird in einer der kommenden Folgen sein, wenn es tatsächlich um das Thema Prozesse in den 20 Jahren geht. Ihr könnt es vorher aber bei mir bestellen natürlich, mit Widmung.
Oh ja.
Und du warst wahrscheinlich in Sachen Bohème Sauvage deutschlandweit unterwegs.
Ja, wir hatten 4 Stück. Das war Hamburg, Berlin, Köln, Berlin. Du warst ja bei fast allen, glaube ich, dabei, oder?
Ja,
warst?
Köln habe ich mir aus verschiedenen Gründen gespart oder sparen müssen. Ich wäre gerne da gewesen, aber ich konnte einfach nicht. Aber die anderen 3 habe ich bis zum Ende durchgehalten und mit aufgeräumt.
Stimmt, ja. Und ja, danke Arne übrigens.
Sehr gerne. Es war vor allem die letzte im Wintergarten. Das war das erste Mal, dass ich im Wintergarten dabei 16 war.
16 Jahre Bohème Sauvage Jubiläum.
Das war grandios.
Bombastisch, ne?
Das Setting ist natürlich atemberaubend.
Ja. Aber alle waren toll. Ich muss sagen, also ich war mit allen sehr, sehr, sehr zufrieden. Viele neue, tolle Gäste da. Und also es war ein wunderschöner Auftakt jetzt wieder so nach diesem ganzen Corona. Man hat davon fast gar nichts mehr gemerkt.
Ja, und, ja, und
die
ist so ein bisschen
Stimmung
so,
war euphorisch jedes
Ja, so ein
Mal.
Bisschen wie das, was wir mal in der Folge Nachtleben beschrieben haben, wie die Leute sich hungrig wie ein Rudel Wölfe eben in dieses Tanzvergnügen gestürzt haben, als sie zum ersten Mal nach dem Ersten Weltkrieg und dem Tanzverbot wieder in die Ballhäuser durften. So ähnlich hat sich das angefühlt. Also ich habe auch mit ganz vielen gesprochen, die wirklich sagten so, jetzt ist unser erstes Mal. Und die am Anfang noch so ein bisschen erschrocken waren und oder ein bisschen vorsichtig und dann war die Stimmung eben sehr schnell grandios.
Ja, und es waren tatsächlich alle vier sehr rauschende Nächte.
Rausch, das Thema unserer Folge.
Einst ward uns durch den Alkohol das süße Ungeheuer, zu Zeiten kannibalisch wohl. Doch jetzt kommt das zu teuer und wir Berliner greifen drum zu Kokain und Morphium. Mag's donnern draus und blitzen, wir schnupfen und wir spritzen. Den Sekt, der so verlockend schäumt, genießt nur mehr der Schieber. Und auch den edlen Rheinwein träumt ein anderer nur im Fieber. Das Bier, das ist so dünn und leer, mit dem bekneipt sich keiner mehr. Drum, wenn uns Sorgen zupfen, wir spritzen und wir schnupfen. Der Ober bringt im Restaurant das Kokadöschen gerne. Dann lebt man ein paar Stunden lang auf einem besseren Sterne. Das Morphium wirkt, subkutan, gar prompt auf das Zentralorgan, die Geister zu erhitzen. Wir schnupfen und wir spritzen. Die Mittelchen sind zwar verwehrt durch das Gesetz von oben, doch was man offiziell entbehrt, wird heutzutage geschoben. So kommt man leicht zur Euphorie. Und wenn uns wie das liebe Vieh die bösen Feinde rupfen, wir spritzen und wir schnupfen. Und spritzt man sich ins Irrenhaus und schnupft man sich zu Tode. Du lieber Gott, was macht das aus in dieser Weltperiode? Ein Narrenhaus ist ohnedies Europa und ins Paradies mag einer gern heut schnupfen. Durch Spritzen und durch Schnupfen.
Das war ein Gedicht aus dem Jahr 1919 von dem Schriftsteller und Lyriker Friedrich Fabricius Max Karl Freiherr von Ostini.
Vorgetragen von dem einzigartigen Holger Thurm.
Wenn man dieses Gedicht hört, dann denkt man sich ja wirklich, ganz Berlin ist auf Kokain und Morphium versunken im Drogensumpf. Alle sind sie druff, sind sie high. Sind sie
breit
und das nicht
benebelt
mit Alkohol, weil Alkohol zu teuer war, sondern eben mit anderen Rauschmitteln.
Aber das ist halt auch wirklich eins der Klischees, mit denen wir auch ein wenig aufräumen wollen in dieser Folge. Es gibt ja sehr viele Klischees über die goldenen 20er, die wilden 20er, die Bohème und so weiter und so fort. Und ja, es ist was Wahres dran, aber man darf das auch nicht überbewerten.
Das wird eben auch permanent in irgendwelchen Artikeln über die 20 Jahre kolportiert, wo eben man diesen Drogenrausch sehr nach vorne stellt.
Nicht ganz unschuldig an diesem Mythos ist natürlich auch die sagenumwobene Tänzerin Anita Berber, die ja unter anderem Tänze hatte, also einen Tanz, der auch Kokain heißt, mit Musik von Camille Saint-Saëns, der auch ein drogenzugeneigter Komponist war, etwas früher schon in Paris. Und eben einen Tanz, der heißt Morphium, mit der Musik von Mischa Spoljanski.
Ja, sie war wohl die bekannteste Drogenabhängige der Zeit, mit einem sehr bitteren Ende. Sie ist ja sehr früh gestorben, mit 29 Jahren. Und ja, was hat sie genommen? Sie war im Grunde ein Beispiel für so eine Polytoxikomanin. Also alles, was irgendwie zu bekommen war, von Alkohol angefangen. Natürlich
Cognac hat sie wohl sehr viel getrunken, liest man öfter.
Ja, natürlich Kokain, aber
Kokain?
Dann noch was Besonderes.
Ja, nämlich Äther.
Wie wurde das denn konsumiert oder wie hat sie das konsumiert?
Na, Äther ist ja eine chemische Substanz, eine flüchtige Flüssigkeit. Und Anita Berber hat wohl eine Rosenblüte genommen, also ein Rosenblatt, und hat das da reingetunkt und dann sich das so auf der Zunge zergehen lassen.
Und das zum ist Frühstück.
Neben dem Cognac.
Wird kolportiert,
und, und das ist so ein bisschen ätzend. Also wenn man da zu viel dran schnüffelt, das ist ja auch ein Lösungsmittel sozusagen. Ja. Das wurde ja von den Kids in den 80ern noch, bis dann Lösungsmittel in Klebstoffen verboten wurde, hat man das so geschnüffelt und man kriegt so einen leicht euphorischen Rausch davon, der aber auch immer nicht so lange anhält. Und das wirkt dann natürlich reizend auf die Nasen- und Rachenschleimhäute, beziehungsweise wenn man es jetzt trinkt, halt eben auch auf die Magenschleimhäute. Ja. Und da wird Anita Berber wohl auch einige Nebenwirkungen davongetragen haben.
Neben der zerstörten Nase natürlich.
Ja, aber
ist ja eigentlich auch medizinisch genutzt worden, wie viele der Rauschmittel, über die wir sprechen heute.
Ja, genau. Also Äther wurde schon 1846 entdeckt von einem Zahnarzt und der hat das zum ersten Mal als für eine Vollnarkose benutzt. Also man kann, es ist ähnlich wie Chloroform, das wurde dann auf so ein Tuch geträufelt und dann dir so von Mund gehalten, bis du dann eben in einen narkotischen Zustand gefallen bist, um dann, ja, damit halt Operationen durchgeführt werden konnten. Es wurde dann später irgendwann abgewechselt mit anderen Mitteln, die ein bisschen sicherer waren, weil dieses Äther eben auch tödlich sein konnte. Ne? Also wenn du zu viel davon hattest, konntest du davon sterben. Meistens dadurch, dass du auch dann beim Aufwachen erbrochen hast und dann daran erstickt bist oder solche. Also es ist so, wenn diese Ätherwirkung aufhört, dass einem dann übel wird, dass man dann auch erbrechen muss.
Wir haben noch eine andere Beschreibung der Einnahme von Äther gefunden, und zwar in einem sehr, sehr skurrilen Buch. Es heißt Kokaina von dem Schriftsteller Pitti Grilli, was natürlich ein Pseudonym ist. Eigentlich ist es Dino Zegre, ein Italiener aus Turin, der in den 20er Jahren in Paris war und dann eben dieses Buch geschrieben hat, Kokain. Und es geht nicht nur um Kokain, sondern eben auch um Äther. Der Protagonist befindet sich in einer Soiree mit einer illustren Gesellschaft in Paris und eine mysteriöse Armenierin, die Gastgeberin. Und dann kommt es zu der Verabreichung von Äther. Und das liest sich folgendermaßen.
Ein Diener brachte auf einem silbernen Tablett einige 20 Champagnerkelche bis zum Rand mit Früchten gefüllt und bot jedem Gast an. Ein anderer Diener teilte jedem einen goldenen Löffel aus. »Das Mazedonien der Früchte«, sagte Pietro zu Tito, indem er eine von winzigen Eiskristallen glänzende und mit Champagner und Äther vollgesogene Erdbeere zum Munde führte. Der Geruch des Äthers hatte sich schon im ganzen Saal verbreitet. Das Äußere der Kelche war beschlagen von dem erkalteten Dunst der Umgebung. Ein dritter Diener erschien mit einem kleinen silbernen Würfel, dessen Oberfläche siebartig gelöchert war, und streute auf jedes Kelchglas ein weißes Pulver, das sich sogleich in der Flüssigkeit auflöste.
Dieses Buch Kokain von Pitti Grilli ist aus dem Jahr 1921 und ist wirklich höchst spannend, weil es einmal diese verschiedenen Milieus beschreibt, von einer heruntergekommenen Montmartre-Kneipe bis zu diesen feinen Salons, sehr aristokratisch auch, wo eben Drogen konsumiert werden, und auch so die verschiedenen Stufen, also die Euphorie am Anfang, die Fantasien, er spricht von einem Karnevalsfest in einem Irrenhaus, von Kaskaden von Unsinn, die er eben dann journalistisch auch nutzt und die verrücktesten Artikel schreibt, und dann eben der Niedergang, die Depressionen, Melancholien, die Abhängigkeiten, die den Protagonisten letztlich auch in den Tod führen. Und dieses Buch war ein Skandal, ist also immer wieder verboten worden und in den 80er Jahren neu aufgelegt worden. Und wir empfehlen euch, schaut mal auf unsere Social Media Seiten, da werden wir einige der Covers des Buches platzieren, die eben auch sehr fantasievoll mit diesem Thema umgehen. Weiter geht's im Alphabet. Wir kommen zu Amphetaminen.
Ja, und die haben wir in unsere Folge mit reingenommen, weil sie oder das Amphetamin tatsächlich auch schon 1887 erstmals synthetisiert wurde von einem Chemiker. Es wurde dann aber erst wissenschaftlich so richtig erforscht ab Anfang der 30er Jahre. Und da kam es als Mittel gegen Asthma, also auch wieder in der Medizin, unter dem Markennamen Benzedrin auf den Markt. Und später wurde das dann noch, ich weiß nicht, wie man sagen soll, weiter synthetisiert oder sowas. Ich bin keine Chemikerin. Zum Methamphetamin, heutzutage bekannt als Crystal Meth, was dann unter dem Markennamen Pervitin zu zweifelhafter Berühmtheit gelangte im Zweiten Weltkrieg, weil das Soldaten in Pillenform verabreicht wurde, damit die eben länger durchhalten. Es ist insgesamt einfach ein Aufputschmittel. Heute sagt man Speed oder Pep dazu. Und es wirkt auch leicht euphorisierend, aber wurde in den 20er Jahren als solches in dem Sinne noch nicht wirklich eingesetzt. So, kommen wir zu unserem nächsten Mittelchen, nämlich Haschisch.
Ja, eigentlich ja eher die Droge der Hippies und der 60s, würde man sagen, aber
denkt man so, ja.
Auch hier eine lange Reise zurück, als Medizin eingesetzt, schon vor.
Und auch als Rauschmittel, schon seit Tausenden von Jahren.
Ja, der oder das Haschisch?
Na, Bei Walter Benjamin lesen wir der Haschisch.
Und Walter Benjamin, den wollen wir zu Wort kommen lassen, der Schriftsteller und Philosoph und Flaneur auch ein bisschen des Berlins der 20er Jahre.
Ja, und der hat ja auch alle möglichen Drogen tatsächlich experimentell ausprobiert, ne? Ohne dass er jetzt da irgendwie süchtig wurde oder das ständig gemacht hat, sondern der hat wirklich selber und auch mit Freunden zusammen sich hingesetzt und geguckt, aha, wie ist das, wie funktioniert das, was passiert
genau,
da?
Genau, die Freunde waren wirklich auch besondere Freunde, Fritz Frenkel und Ernst Juhl, das waren nämlich beides Suchtmediziner, die dann dazu auch wissenschaftlich gearbeitet haben. Also es war sozusagen unter Kontrolle und wurde dann gleich alles festgehalten und wissenschaftlich dann niedergeschrieben. Ja, aber jetzt ist Walter Benjamin in Marseille, in Südfrankreich, und er kifft und macht dann so das, was man dann so macht. Geht raus, beobachtet Sachen und...
Er isst vor allem sehr viel.
Das ist dann recht lustig für ihn. Ja. Und wir wollen euch mal ein bisschen etwas daraus vortragen. Es ist der 29. Juli 1928. Haschisch in Marseille. Um 7 Uhr abends nach langem Zögern Haschisch genommen. So liege ich auf dem Bett, las und rauchte. Ich verließ endlich das Hotel, mir schien die Wirkung auszubleiben oder so schwach werden zu sollen, dass die Vorsicht des Daheimbleibens unterlassen werden mochte. Nun, nur das gewisse Wohlwollen, die Erwartung, Leute einem freundlich entgegenkommen zu sehen, das Gefühl der Einsamkeit verliert sich recht rasch. Mein Stock fängt an, mir besondere Freude zu machen. Man wird so zart, fürchtet, ein Schatten, der aufs Papier fällt, könnte ihm schaden. Der Ekel schwindet. Man liest die Tafeln auf den Pissoirs. Ich würde mich nicht wundern, wenn der oder der auf mich zukäme. Da sie es aber nicht tun, macht es mir auch nichts. Es ist mir jedoch zu laut.
Jetzt ein wenig später, als er schon losgezogen ist. In jener kleinen Hafenbar begann dann der Haschisch seinen eigentlich kanonischen Zauber mit einer primitiven Schärfe spielen zu lassen, mit der ich ihn fordern wohl noch kaum erlebte. Nämlich, er machte mich zum Physiognomiker, zumindest zum Betrachter von Physiognomien, und ich erlebte etwas in meiner Erfahrung ganz Einziges. Ich verbiss mich förmlich in die Gesichter, die ich da um mich hatte und die zum Teil von remarkabler Rohheit oder Hässlichkeit waren.
Großartig. Also mein Lieblingssatz ist ja, mein Stock fängt an, mir Freude zu bereiten. Und er geht dann nachher noch essen, beziehungsweise ein Restaurant mehrmals. Und dann ist das aus, was er eigentlich bestellen möchte. Und er braucht ewig eben, um auf der Speisekarte was Neues zu finden, will eigentlich die ganze Karte bestellen, weil er einen Heißhunger hat. Und es ist einfach nur grotesk großartig.
Ja, ja, Anne, und du hast mir ja vorhin erzählt, dass du jetzt im Sommer eine Reise antrittst, nämlich nach Paris zu der Ausstellung 20er Jahre. Da erzählen wir nachher vielleicht noch kurz was dazu. Und eben aber auch nach Marseille. Und dann nimmst du natürlich diesen Text mit und läufst mal so diese einzelnen Orte ab, die der Walter Benjamin da beschreibt und wo er da so hinläuft. Und vielleicht kiffst du dir vorher mal einen im Hotel.
Ja, bin ich mir noch nicht sicher, aber so schön Pastis auf jeden Fall. Und dann mal gucken, was mein Stock so macht. Er beginnt mir besondere Freude zu bereiten, vielleicht.
Jetzt kommen wir zu H wie Heroin.
Heroin, und das ist ja eigentlich ein Markenname, der 1898 eingetragen wurde. Die Firma Bayer hat nämlich dieses Mittel auf den Markt gebracht.
Ja, es ist ein Opiat, also stammt auch aus der Mohnblume.
Und man konnte es eigentlich gegen alles nehmen und hat es gegen alles genommen. Also als Hustensaft, gegen Depressionen, Schmerzen allgemein, gegen Krebs, und hat es geschluckt. Also es war
in flüssiger Form.
Genau. Und war für Bayer unglaublich erfolgreich. Also Bayer war weltweit der größte Heroinproduzent. Mhm. Und dann gab es aber tatsächlich immer mehr Schwierigkeiten, weil Leute halt angefangen haben, es nicht nur zu trinken, sondern auch auf andere Art und Weise zuzunehmen, zu spritzen oder was auch immer. Da war die Gefahr der Abhängigkeit eben riesig groß. Und vor allem auf Druck von den USA musste dann Bayer 1931 die Produktion komplett einstellen. Ich bin übrigens vor ein paar Tagen auf die Idee gekommen, man könnte doch bei Bayer, beim Unternehmensarchiv, einfach mal fragen, wie Sie dazu stehen, was Sie uns dazu vielleicht mitteilen können. Hab das leider viel zu spät gemacht, nämlich vor 3 Tagen. Und dann kam aber sofort danach eine Antwort. Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet. Nee. Und mit dem Angebot, dass man uns dazu etwas raussucht, das würden wir dann gerne noch in einer nächsten Folge nachschieben, weil ich das wirklich toll fand, dass die da so schnell reagieren und sicherlich einiges Spannendes da uns schicken werden.
Aber uns ist jetzt nicht so bekannt, jetzt zum Beispiel in Berlin der 20er Jahre, da gab es jetzt nicht so typische Heroinabhängigkeiten und so weiter. Ne? Also da haben wir jetzt gar nicht so viel drüber gefunden.
Ab und zu ja, aber wirklich eher am Rande, würde ich sagen.
Also es war zumindest keine Modedroge dem Anschein nach. Bevor wir uns dem K wie Kokain und dem M wie Morphium widmen, schieben wir mal kurz das Laudanum dazwischen. Auch das Laudanum ist ein Opiat, beziehungsweise es ist eigentlich ein in Wein aufgelöstes Opium und dann wurde das noch so mit Gewürzen vermischt. Also es wurde dann auch in so Fläschchen verkauft, ne? Wie auch Apotheke wahrscheinlich. Wiederum natürlich als Schmerzmittel. Und das ist so eine ziemlich typische Droge, eher so fürs 19. Jahrhundert und die Romantiker, könnte man sagen, weil E.T.A. Hoffmann zum Beispiel Laudanum abhängig war oder zumindest das konsumiert hat. Ob er abhängig war, weiß ich jetzt nicht genau. Und auch Edgar Allan Poe, Baudelaire und auch unser lieber Goethe zum Beispiel.
Johann Wolfgang.
Hat ab und zu mal gerne Laudanum zu sich genommen.
Junge, ich verdiene, mit so einem Stückchen Koks, mit einer Prise Schnee. Jetzt ist die Medine, jetzt mit die Zechine, denn du hast mit Koks überall Entree. Weil sie nicht dürfen, wollen sie alle schlürfen. Das ist der Artikel, der gefällt. Du, der Teich und ich an Gro, komm her, du Junge, ich sage dir. So, das kauft jeder, der was auf sich hält.
Das war Koks, gesprochen von dem Schauspieler Hugo Fischer-Köppe. Und zwar stammt das aus dem Film Ganoven-Ehre. Aus dem Jahr 1932, ein Film über die Ringvereine. Es geht um Seiden-Emil, die Bordsteinschwalbe Nelly, den Zahnbrecher Arthur. Also wirklich schillernder Film. Und wir haben diesen Tipp bekommen, mal wieder von
Stefan Wute.
Ja, Skold, schöne Grüße nach Schweden, wo er gerade hunderte Tanzbegeisterte als DJ
übers Parkett swingen lässt.
Jetzt sind wir angekommen bei der Modedroge der 20 Jahre, Kokain, und wollen uns fragen, war das wirklich so verbreitet? Was ist davon überliefert? Wer hat Kokain konsumiert? Wie wurde es konsumiert? Wie hat die Polizei, wie hat die Politik darauf reagiert? Und wir haben uns dafür eine Expertin dazu geholt. Anne Gnausch ist Historikerin und wir haben sie kennengelernt über einen Science Slam, wo sie das Thema in kurzer, knackiger Form präsentiert hat, und freuen uns sehr, dass sie jetzt hier ist. Herzlich willkommen, liebe Anne. Schön, dass du auf unserem Goldstaubsofa Platz genommen hast. Du bist Medizinhistorikerin. Wie bist du eigentlich zu diesem Thema Kokain gekommen?
Ich habe als studentische Hilfskraft in einem Forschungsprojekt gearbeitet. Da ging es um die Geschichte der Vergnügungskultur um 1900 in Berlin. Und die Frage war, welche Themen werden im Buch behandelt, das wir schreiben wollten im Rahmen dieses Forschungsprojektes, und welche Themen eben nicht. Und Drogenthema wurde gesagt, wollen wir rauslassen. Und da dachte ich, ach Mensch, toll, das mache ich doch zu meiner Masterarbeit, dieses Thema.
Dann schnapp ich und, mir das.
Genau. Und so bin ich dann zu diesem Thema gekommen, Kokainkonsum in Berlin der 1920er Jahre, in Berlin der Weimarer Republik. Mhm. Und ich habe mich auch vorher schon für medizinhistorische Themen interessiert. Meine Bachelorarbeit hatte ich geschrieben zu Neurasthenie. Das war so eine Art Burnout um 1900.
Mhm. Aha, interessant. Wäre auch mal ein Thema für uns, ne?
Ja.
Aber jetzt zum Thema Kokain. Berlin. Die Kokainhölle, die Kokainhöhle, das Zentrum des Kokainismus in Europa, eine Drogenwelle, die die Stadt überschwemmt. Das sind ja Sachen, die, von denen man immer wieder liest. War das wirklich so? War es so schlimm?
Also dieses Bild muss ich gleich mal jetzt zu Beginn des Podcasts ein bisschen kaputt machen. Das ist sozusagen eine
Mythos.
Genau, ja, es ist eine weit verbreitete Vorstellung. Dieser Drogenkonsum gehört eben zum populären Bild, der oft als wild und golden wahrgenommenen 20er Jahre. Mhm. Und die Weimarer Republik wird eben, wie du es gerade schon gesagt hast, mit einer beachtlichen Kokain- bzw. Drogenwelle assoziiert. Das ist tatsächlich nicht so gewesen, wenn man sich die historischen Quellen, auf die wir zugreifen können, anschaut. Und zwar ist es so, dass der Kokainkonsum im Berlin der Weimarer Republik ein quantitativ sowie räumlich eher begrenztes Phänomen war, was sich eben hauptsächlich in den Vergnügungsvierteln der Metropole abgespielt hat. Also um den Kurfürstendamm und um die Friedrichstraße. Und war aber eben auch nur ein Teil von den Vergnügungen, denen man dort nachgehen konnte. Und wenn wir uns anschauen, dass wir also in der Zeit der Weimarer Republik von 1918 bis 1933 in der Charité insgesamt 65 Männer und 10 Frauen aufgenommen worden sind mit der Diagnose Kokainismus, zeigt das doch, dass das eigentlich nicht die große Welle gewesen sein kann, über die da gesprochen wird in der Zeit. Nun müssen wir auch sagen, die Charité ist ja die Universitätsklinik. Und da kommen wirklich die Fälle an, die wirklich aufgrund ihres Konsums massive Probleme haben. Mhm. Verfolgungswahn, Suizidversuche zum Beispiel auch. Wie es zum Beispiel in Privatkliniken, in Privatsanatorien aussieht, ist eine ganz andere Frage. Da habe ich nicht zugearbeitet. Wäre auch mal eine interessante historische Quelle, die man sich anschauen könnte.
Fakt ist, man kann festhalten, es war jetzt nicht so, dass hier jeder Dritte koksüchtig war oder so.
Genau, aber die Medizinhistorikerin Annika Hoffmann hat auch 2012 schon nachgewiesen, dass der Drogenkonsum in der Weimarer Republik eben weit hinter dem heute angenommenen Ausmaß zurückgeblieben ist. Sie sagt aber eben auch, dass diese Statistiken auch nicht unbedingt Rückschlüsse auf den hedonistischen Drogenkonsum zulassen. Weil wir ja eben nur die Quellen nutzen können, die wir Historikerinnen und Historiker noch haben heutzutage. Ja. Es ist sozusagen davon auszugehen, dass der Drogenkonsum, der Kokainkonsum auch einfach sozial integriert stattgefunden hat, sozial unauffällig, eben im Rahmen der Vergnügungskultur in Berlin.
Fing es in den 20er Jahren mit dem Kokainismus, mit dem Kokainkonsum an oder gab es vorher schon Vorzeichen?
Den Kokainkonsum gab es auch schon im Kaiserreich. Sigmund Freud hat in den 1880er Jahren Experimente gemacht mit Kokain, auch Selbstversuche mit Kokain und hat Kokain zum Beispiel empfohlen zum Morphiumentzug. Das hat nicht so gut funktioniert, aber es wurden zum Beispiel auch Experimente an Soldaten durchgeführt, dass sie eben in Übungen länger durchgehalten haben, eben durch Kokainkonsum. Und in der Zeit des Kaiserreichs war aber der Kokainkonsum und auch der Morphiumkonsum aufgrund der Kosten der Substanzen war das eher ein Oberschichtenphänomen und nicht so wirklich relevant. Aber das hat sich geändert durch den Ersten Weltkrieg, weil sowohl Kokain als auch Morphium waren Schmerzmittel, die also im Ersten Weltkrieg Soldaten verabreicht worden sind, weil eben der erste technisierte Krieg, viele Verletzte und die Soldaten haben oftmals in den Lazaretten, weil man ihnen Gutes tun wollte, vermeintlich, zu viel von diesen Substanzen verabreicht bekommen und sind dann also süchtig aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt. Ja. Und so ist eben diese Schwelle überschritten worden, dass Kokain und Morphium auch Eingang gefunden haben, sag ich mal, in die normale Bevölkerung.
Und das heißt, am Anfang hat man gar nicht so richtig gewusst, dass das eine gefährliche Droge ist, sondern es war halt ein Medizin. Und wann ging das denn los, dass zum Beispiel geforscht wurde darüber, über die schlechten Nebenwirkungen oder dass man angefangen hat, eben das auch vielleicht zu verbieten, dann irgendwann übers Betäubungsmittelgesetz?
Also Kokain ist eben vor allem auch als Medikament verwendet worden, eben in den 1880er Jahren auch ganz wichtig, eines der ersten Lokalanästhetika. Also es wurde als Lokalanästhetikum verwendet für zum Beispiel Staroperationen, Augenoperationen. Die wären ohne Kokain gar nicht möglich gewesen und es wurde gegen alles genutzt. Husten, Zahnschmerzen, Regelbeschwerden, ja, und eben ganz breit als Medikament eingesetzt. Und man ist auch zunächst gar nicht davon ausgegangen, dass das abhängig machen würde, wie man das bei Heroin ja eben auch nicht gedacht hat und als Hustenmittel verkauft hat. Und Kokain und Opiate waren schon seit 1901 apothekenpflichtig und das erste Opiumgesetz trat dann Ende 1920 in Kraft im Rahmen auch des Versailler Vertrages. Und da ging es aber zunächst darum, eben, dass das Reichsgesundheitsamt eine Aufsichtspflicht hatte für Einfuhr, Ausfuhr, Herstellung, Verarbeitung von Morphium, Heroin und Kokain. Es ging um Import, Export, Herstellung und so weiter. Und für Handel, Erwerb wurde eben eine Erlaubnis benötigt, die Pharmaunternehmen beantragen konnten. Und die legale Abgabe wurde eben auf Apotheken dann beschränkt. Und Privatpersonen konnten dann das Kokain eben nur noch über ein ärztliches Rezept zu Heilzwecken beziehen. Also das erste deutsche Opiumgesetz hat diese Substanzen, Betäubungsmittel nicht verboten, sondern eher den Umgang mit denen geregelt. Ja. Und es war vielmehr ein Handelsgesetz als ein Konsumentenkontrollgesetz. Ja. Aber im Jahr 1926 gab es dann einen Präzedenzfall. Ein Dr. Bier, ein sehr passender Name, aus Dresden wurde verurteilt, weil er hatte vom September 1924 bis Januar 1925, also in einem sehr kurzen Zeitraum, mehr als 3000 Rezepte über mindestens 3000 Gramm Kokain ausgestellt. Und damit war klar, die Patientinnen und Patienten konsumierten das nicht nur selbst zu medizinischen Heilzwecken, sondern verkauften das weiter. Und in dem Urteilsspruch hieß es dann, dass also die Abgabe von diesem Betäubungsmittel an Süchtige nur noch dann rechtmäßig sei, wenn begleitend eine Therapie erfolge, deren Ziel der vollkommene Entzug sei. Somit waren Erhaltungstherapien unzulässig. Das heißt, die Mediziner durften nicht mehr ihren Patientinnen und Patienten einfach so Kokain geben, damit sie keine Entzugserscheinung haben. Und damit wurde also deutlich in dieser Urteilsbegründung, dass von staatlicher Seite aus der hedonistische Drogenkonsum unerwünscht war. Ja. Vor diesem Urteil hatte sich eben dieses Gesetz, wie ich schon gesagt hatte, nur auf Vertrieb und Erwerb beschränkt. Und nun richtete sich der Fokus auf die Konsumentinnen und Konsumenten. Die ärztliche Verschreibung an Süchtige war also nicht mehr möglich. Die Konsumentinnen und Konsumenten mussten ihren Bedarf nun anders decken und wurden so in die Illegalität abgedrängt und kriminalisiert. Im Jahr 1927 kam bei der Berliner Kriminalpolizei täglich 3 bis 4 Rauschgiftvergehen zum Verhör.
Ja, weil jetzt entsteht der Schwarzmarkt dann, ne? Also ab dem Moment.
Ja, und das klingt dann doch noch an einer beträchtlichen Zahl. Also wenn wir das vergleichen mit diesen 85 Charité-Patienten innerhalb von der ganzen Weimarer Republik, da haben wir hier jetzt aber doch einiges, was da unterwegs ist auf der Straße. Und Dr. Bier wurde dann umbenannt in Dr. Koks, oder?
Das weiß ich leider nicht, wie es mit Dr. Bier weiterging.
Ja, aber kommen wir zum Koks und der Frage, wie sind die Konsumenten denn dann da dran gekommen an den Stoff? Heute habe ich gelesen, ruft man einfach eine Telefonnummer an und dann kommt das Taxi vorbeigefahren. Wie war das damals?
Damals musste man schon noch selber losgehen, um sich sein Kokain zu besorgen. Das Kokain wurde damals in kleinen Briefchen, den sogenannten Prisen, verkauft und es wurde auch damals schon gestreckt, ja? Zum Beispiel mit Borax, Natron oder Salz, sodass so ein Kokainbriefchen nur noch 25-30% wirklich Kokain enthielt. Und es gab eine relativ hohe Gewinnspanne eben auf diesem Schwarzmarkt. Also ein Gramm in der Apotheke kostete etwa 1 Mark und auf dem Schwarzmarkt konnte man das mit zwischen 5 und 8 Mark verkaufen. Zum Beispiel Karl Zuckmeier hat vor dem KDW getarnt als Zigarettenhändler Kokain verkauft. Der Verkauf fand auch direkt in Kneipen oder in Tanzlokalen statt.
Karl Zuckmeier, hat er das selbst dann zugegeben oder wie ist er erwischt worden? Oder?
Karl Zuckmeier schreibt das in seiner Autobiografie.
Ah.
Ja. Das war zu einem Zeitpunkt, als er eben noch nicht seinen Durchbruch hatte, ja, als erfolgreicher Autor und sich sozusagen so sein Geld verdient hat.
Ja.
Als Schlepper in der Friedrichstadt und als Kokain-Dealer vor dem KDW.
Naja, hoffentlich hat er sich dabei gut angestellt.
Er hat auch selber gesagt, dass er selber nie Kokain konsumiert hat. Und er sagt auch in seiner Autobiografie, dass er sich eigentlich gar nicht sicher ist, ob das wirklich Kokain war, was er da verkauft hat. Und er hat sich bei diesem Verkauf auch so ungeschickt angestellt, dass es letztendlich eine Prostituierte war, die für ihn das Kokain dann in einem nahegelegenen Lokal verkaufte.
Ah ja. Und das hört sich bei Zuckmeier so an, wenn Holger Thurm es vorträgt.
Eines Abends versetzte mich plötzlich mein Chef, vielleicht um mich in eine höhere Gehaltsklasse hinaufzuprotegieren, vielleicht weil ich als Schlepper nicht sonderlich begabt war, in den Westen, in die Gegend des Wittenbergplatzes. Er brachte mich selbst in einem Taxi zur Tauentzienstraße und füllte mir die Taschen mit einigen Zigaretten und Zigarrenpäckchen, vor allem aber mit kleinen gefalteten Quadraten aus weißem Papier, wie man sie damals bei Apothekern für Kopfwehpulver bekam. Er gab mir eine kurze, hastige Anweisung, wie ich damit zu agieren habe. Ich solle nur langsam auf der Straße auf und ab gehen, vor mich hinsprechen. Zigarren, Zigaretten, mit einem scharfen, zischenden S-Laut. Das sei das Merkzeichen für meine Kunden, die sich ihrerseits durch Schnüffeln mit der Nase kenntlich machten. Auf meine Frage nach dem Inhalt sagte er, Schnee. Und fügte noch beruhigend hinzu, in Wirklichkeit sei es nur Kochsalz mit zerstoßenem Aspirin vermischt, also eigentlich kaum strafbar.
Der Verkauf fand also direkt auch in Kneipen und Tanzlokalen statt. Und es gibt auch ein Beispiel aus dem Jahr 1926. Konrad Rosenthal, eigentlich ein Medizinstudent, der aber sein Studium nie beendet hatte, hat sich als Arzt einfach ausgegeben und ließ Rezeptblöcke auf seinen Namen drucken und verkaufte dann in den Tanzlokalen des Berliner Westens eben diese Rezepte, die man sich dann auf Kokain oder eben Morphium ausstellen lassen konnte. Genauso gab es auch im Jahr 1926 einen Apotheker Horst Hahn, der war Sachverständiger für Rauschgifte bei der Berliner Staatsanwaltschaft. Und ihm wurde eben Kokain zwecks Prüfung überlassen. Und anstatt das sozusagen in seiner Apotheke ganz regelkonform zu verkaufen, hat er das also gegen höhere Preise dann auf dem Schwarzmarkt weiterverkauft.
In deinem Aufsatz hast du einen Schriftsteller zitiert, Rudolf Stein, der geschrieben hat, wenn man abends in einem Kaffeehaus des Westens sitzt, fragt einen in 9 von 10 Fällen der Kellner, Koks bitte gefällig? Das ist ja schon erstaunlich. Ne? Also ich weiß nicht, ob da ein bisschen die Fantasie mit ihm durchgegangen ist oder ob das wirklich so extrem war.
Was ganz wichtig ist bei diesem Zitat, das stammt noch aus dem Jahr 1920 und das war noch in der Zeit vor dem Inkrafttreten des Opiumgesetzes.
Ja.
Deswegen glaube ich nicht unbedingt, dass da die Fantasie mit dem durchgegangen ist, aber es war sozusagen da zu dem Zeitpunkt gesetzlich noch nicht geregelt, das Opiumgesetz war noch nicht in Kraft.
Und man hatte noch die ganzen Mengen aus dem Ersten Weltkrieg irgendwie,
ja,
ne?
Genau, man hat weg. Also ein großer Teil des Kokains, was auch auf dem Markt war, stammte noch aus Heeresbeständen des Ersten Weltkriegs tatsächlich.
Ja. Ja.
Und es gab zum Beispiel auch ein Lokal in der Nürnberger Straße, unweit des KDW. Da ging ein Kokainhändler mit seinen Gästen auffällig oft auf die Toilette, um dort seine Geschäfte abzuwickeln. Aber er wurde auch wiederholt ans Telefon gerufen und verließ dann das Lokal für so circa 5 bis 20 Minuten und kam dann zurück. Also es ist auch davon auszugehen, dass er in der Nähe des Lokals sein Kokain verkauft hat. Und da kommt dann doch wieder das Telefon ins Spiel, wie heutzutage.
Nur ohne Taxi
genau.
Oder Droschke.
War interessant, also wir sind da wirklich im Westen, also in diesem Vergnügungsviertel eher für, ich sag mal, die gehobenen Schichten. Also es ist nicht so sehr, dass die Gauner-Ganoven-Viertel rund um den Schlesischen Bahnhof oder rund um den Stettiner Bahnhof, sondern wirklich die Gegend, wo eher die oberen Zehntausenden unterwegs waren.
Ja, wobei wir haben auch ein Vergnügungsviertel eher für die ärmeren Schichten, so um den Bülowbogen, um die Bülowstraße herum. Und da findet auf jeden Fall auch Kokainhandel, Kokainkonsum statt und natürlich aber auch in dem Vergnügungsviertel um die Friedrichstraße herum.
So behaupte ich nach Vergnügen klingt das, was wir noch gefunden haben, zwar ein Artikel aus dem Vorwärts der Sozialdemokratischen Zeitung und da wird eben beschrieben, wie wirklich im Elendsviertel, also Alexanderviertel, nördlich vom Alexanderplatz, diejenigen, die ja wohnungslos, arbeitslos, brotlos und hoffnungslos waren, auch noch eben dem Betäubungselend erlegen waren.
Ja, und vor allem auch Kriegsrückkehrer, ne?
Auch das, genau. Ja. Die waren unterwegs zwischen diesen beiden mächtigen Burgen, einmal der Rotenburg, dem Polizeipräsidium und dann dem Asyl, also diesem Obdachlosenheim, auch eine Art Burg. Und hier wird beschrieben, wie sie gewissermaßen, um nicht in diesem fürchterlichen Obdachlosenheim schlafen zu müssen, wie sie eben mit Kokain einfach den Schlaf bekämpft haben. Das ist sehr, sehr eindrucksvoll intensiv beschrieben und da werden wir kurz mal etwas draus vortragen. 31. August 1924. Kokain hält wach. Kokain vermag sogar den Hunger zu verscheuchen. Totenkopfgesichter sind Dokumente der Zauberkraft des weißen Kristallpulvers. Kokain vermag geistige Kräfte zu steigern, Arbeit zu fördern, aus seinem Nichts heraus entstehen zu lassen. Aber wer immer auch es nimmt, verfällt schrecklicher Rache. Kokain wird zur Bestie, die Menschen zerfleischt. Da beginnt einer zu laufen, stundenlang, Entsetzen im Gesicht, immer im gequälten Geiste von Menschen verfolgt, jedem Begegnenden scheu ausweichend. Ein anderer reißt sich die Kleider vom Leibe, weil er in Flammen zu stehen glaubt, ein dritter versinkt in Selbstmordgedanken, bis sein Elendskamerad mit einer neuen Prise rettend eingreift und der namenslos leidende arme Teufel wieder die ruhigen Züge eines Friedens annimmt, der doch nur aus dem Grabe zu steigen scheint.
Ja, da kann man wirklich schon von einer drogeninduzierten Psychose sprechen, was er hier berichtet.
Sehr ahnungsvoll und es wird beschrieben oder es fällt dieser Begriff Cocolores. Auch interessant, weil wir den ja heute eher als red kein Unsinn, red kein Cocolores kennen, aber damals im Grunde genommen eine Bezeichnung für den, ja, für diesen Kater oder diesen Zustand im Grunde genommen danach, diesen Zustand des Elends. Und weil der Artikel so ahnungsvoll ist, haben wir ihn auch auf unsere Facebook-Seite gestellt. Und weiß man, wie das Kokain konsumiert wurde? Also, wie du hast gerade gesagt, es wurde gestreckt, wie heute auch. War es ansonsten der Konsum im Grunde ähnlich? Man hat sich seine Leine gelegt und dann einfach geschnupft? Oder gibt es da irgendwelche Details?
Die beiden Suchtmediziner Ernst Jöhle und Fritz Frenkel, die wirklich in die Kokainlokale gegangen sind und sich das angeschaut haben, Feldforschung betrieben haben in diesem Sinne, die haben geschrieben in ihrem Buch, der Kokainist nehme seine Prise meist am Tische sitzenbleibend mittels einer Nagelfeile oder direkt aus der Kokainbüchse zu sich. Und was ich aber in den Krankenakten auch gefunden habe, ein wichtiges Utensil, war auch der Kokainlöffel. Mhm. Also das Kokain wurde geschnupft, wie das heutzutage auch noch üblich ist.
Also es gab ja dann wirklich mit diesem Löffelchen, ich habe das mal gesehen, das ist wie so ein kleines Mini-Löffelchen, direkt in dem Deckel festgeschraubt und du hast halt wie so eine Patrone quasi, wo das drin ist, du schreibst das auf, da ist dann der Deckel drin und dann kannst du es direkt aus diesem Mini-Löffel, der ist so groß wie ein Nasenloch eben, schnell, wie sagt man?
Schnupfen.
Schnupfen, ja. Genau, schnell schnupfen.
Genau, auf jeden Fall wurde es meist nasal konsumiert. Ich hatte, glaube ich, nur einen Fall von einem Patienten, der sich das auch gespritzt hat. Du hattest die Kokaindose, die Kokainbüchse erwähnt und da gibt es auch noch einen ganz interessanten Fall und zwar hat eine Berliner Juwelierfirma, die Gebrüder Friedländer, haben im März-April-Heft des Jahres 1925 der illustrierten Zeitschrift Die Deutsche Elite, die 2 Mark pro Stück kostete, also eine Zeitschrift war, die sich eben an das gehobene Publikum richtete, 2 kleine Dosen für Kokain beworben. Als Ostergeschenk für die junge Dame. Und nun könnte man ja denken, na das zeigt doch ganz deutlich, Kokain war doch gesellschaftlich total akzeptiert. Aber nein, der Präsident des Reichsgesundheitsamtes persönlich hat zu dieser Werbeanzeige Stellung genommen und diese, Zitat, als ein außerordentlich bedenkliches Anzeichen für die Ausdehnung der Kokainsucht, Zitat Ende, gewertet. Mhm. Und hat dieser Firma eine Ermahnung erteilt.
Was weiß man über die Konsumenten? Also war das querbeet durch die Gesellschaft?
Also wie auch die Krankenakten der Berliner Charité zeigen, war der Kokainkonsum in Berlin der Weimarer Republik ein schichtenübergreifendes Phänomen. Mhm. Ja? Viele Kokainkonsumenten hatten kaufmännische Berufe. Es gab auch Arbeiter, Bankbeamte, ein Schriftsteller war dabei, Schauspieler, aber eben auch viele Ärzte, Mediziner, medizinische Berufe, Apotheker, was natürlich was zu tun hatte mit dem Zugang zur Substanz. Ja? Das Interessante ist aber, dass der Konsum von dieser Berufsgruppe nur am Rande thematisiert wurde und eigentlich auch entschuldigt wurde mit den Strapazen des Berufes. Genau, also es gab in dieser Zeit auch noch keine therapeutischen Maßnahmen in der Charité für diese Patientinnen und Patienten. Wir haben da auch einen Schriftsteller, der innerhalb von 2-3 Jahren wird er 6-mal eingeliefert aufgrund seines Kokainkonsums. Franz Rothenfelder. Genau. Okay. Also war es, glaube ich, kein berühmter Schriftsteller. Also der Schriftsteller Franz Rothenfelder ist in so eine Art Teufelskreis geraten. Er hat auch selber, und das zeigt nochmal, wie interessant eigentlich Krankenakten auch als historische Quelle sind. Da findet sie eine Art Biografie, die er selber geschrieben hat, seinen Lebensweg und ja, einen Text über seine Kokainsucht eben. Und er schreibt darin, dass er in eine Art Teufelskreis geraten ist. Er muss Kokain konsumieren, um arbeiten zu können, als Schriftsteller, als Journalist. Aber um überhaupt arbeiten zu können, muss er immer mehr Kokain konsumieren.
Kannst du uns auch noch was über Morphinismus erzählen?
Der Morphinkonsum wurde im Gegensatz zum Kokainkonsum entschuldigt, weil es sozusagen der Morphinismus galt als eine Krankheit aus dem Krieg, die man mitgebracht hat und für die man nichts kann. Der Kokainkonsum galt als Genuss, als Konsum der Lebewelt. Und wir haben in der Zeit der Weimarer Republik wesentlich mehr Aufnahmen von Morphinismusfällen in der Charité, einfach weil diese Droge zu viel stärkeren Entzugserscheinungen führt als das Kokain, was natürlich auch was mit der Darreichungsform zu tun hat, weil das Morphium hat man sich ja gespritzt.
Und Morphium ist auch aus Opium hergestellt, ne? Also es ist ein Opiat.
Ein Opiat, genau, es ist kein Alkaloid.
Gab es denn auch von offizieller Seite gesundheitliche Aufklärung, dass man da Informationen bekommen konnte? Und
es gab einmal die Berliner Suchtmediziner Ernst Jüll und Fritz Frenkel, die eben auch ihre Praxen in Berlin hatten und eben diese Aufklärung betrieben haben und ja auch in diese Kokainlokale gegangen sind zu den Konsumentinnen. Und der Völkerbund hat Anfang der 20er Jahre einen Aufklärungsfilm finanziert mit dem Titel Narkotika, der in Deutschland trug er den Titel Moderne Laster in die Kinos kam. Und die Hauptfigur dieses Films war eben ein Arzt, der sich den Kampf gegen Rauschgift auf allen Ebenen zur Lebensaufgabe gemacht hat. Es wurde in diesem Film sowohl Alkoholismus behandelt, als auch Kokainismus und Morphinismus.
Gibt es den Film noch? Kann man den sich irgendwo angucken?
Das ist eine gute Frage. Da müsste man wahrscheinlich mal bei der Kinemathek nachfragen.
Ja, ja.
Ja, machen wir.
Machen wir mal einen kleinen Filmabend hier dann. Ne? Vielen Dank, liebe Anna, dass du da warst. Wir haben eine Menge gelernt.
Gerne. Schön, ja, vielen Dank auch von mir und bis bald.
Apropos Filme. Arne, du bist ja nicht nur Historiker, sondern auch leidenschaftlicher Cineast.
Ja, das bin ich. Und ich habe etwas mitgebracht, nämlich drei Filmtipps für euch zum Thema Drogen im Film. Der erste Film heißt Opium, ist aus dem Jahr 1919 und Else, dein Lieblingsschauspieler, spielt mit.
Konrad!
Ja, der Konrad Veit ist dabei und auch Werner Kraus, also die beiden Hauptdarsteller des Films Caligari. Hier in einem etwas früheren Film und da geht es darum, dass ein Wissenschaftler unterwegs ist in China zu Forschungszwecken. Er will dem Geheimnis
des Schlafmonds,
aus dem das Opium gewonnen wird, nachspüren und konsumiert natürlich und gerät dabei auf eine schiefe Bahn. Diesen Film gibt es tatsächlich auf DVD, herausgegeben vom Filmmuseum München. Ein weiterer Film, den vielleicht manche kennen, die in der Pension Funk schon gewesen sind. Und wir wissen, das waren einige von euch. Da ist nämlich ein Plakat, Laster der Menschheit steht dort. Und tatsächlich hat die legendäre Stummfilmschauspielerin Asta Nielsen die Hauptrolle gespielt in diesem Film. Sie spielt eine Opernsängerin, die stark von Kokain abhängig ist. Und ihr Manager ist gleichzeitig ihr Dealer. Und dann geht ihre Tochter auch noch in den Bann dieses Menschen. Und dann ist natürlich ihr mütterlicher Beschützerinstinkt so stark, dass sie versucht, das zu unterbinden. Laster der Menschheit aus dem Jahr 1927. Und einen Filmausschnitt haben wir uns gerade zusammen angeguckt. Es ist der Film Abwege aus dem Jahr 1928 von Georg Wilhelm Pabst.
Mit Brigitte Helm.
Ja, die ihr aus Metropolis natürlich kennt und schätzt. Und sie ist etwas unglücklich in ihrer Ehe und lernt dann jemanden kennen und stürzt sich in das posierende Nachtleben Berlins mit Alkohol- und Drogenexzessen. Und da kann man relativ explizit eben sehen, wie so eine Übergabe stattfindet von den vorhin schon beschriebenen kleinen Papierschächtelchen.
Ja, man sieht dann die beiden Figuren, also die Frau und den Dealer sozusagen, und sie zwinkert ihm schon so zu. Und die nächste Szene ist dann auf den Händen der beiden und wie sie ihm dann das Geld übergibt und er dann so kurz guckt und ihr dann eben dieses weiße kleine Umschlägchen überreicht.
Also es ist sehr, sehr gut inszeniert. Und diesen Film gibt es tatsächlich komplett frei auf YouTube anzuschauen. Link folgt.
In unseren Shownotes. M wie Morphin, beziehungsweise wie man im deutschsprachigen Raum sagt, Morphium.
Darüber haben wir mit Anne vorhin schon drüber gesprochen.
Und das Wort stammt etymologisch natürlich von Morpheus. Und Morpheus war der griechische Gott des Schlafes und des Traumes. Und damit wird ja auch schon ein bisschen klar, was Morphium mit einem so anstellt. Denn das ist ja eher ein Beruhigungsmittel und eben natürlich auch ein Schmerzmittel.
Das wurde massenhaft in den Lazaretten des Ersten Weltkrieges für die Soldaten verabreicht. Und viele sind dann eben süchtig aus dem Krieg zurückgekommen. Und das andere war, dass dann eben wirklich tonnenweise Morphium auf dem Markt war. Und das da ja in der direkten Nachkriegszeit sehr, sehr häufig benutzt wurde.
Vor allem auch bei den sogenannten Kriegszitterern.
Von denen wir ein prominentes Beispiel kennen, nämlich aus der Serie Babylon Berlin.
Unser Hauptkommissar Gerion Rath, der geht ja regelmäßig zu seinem Apotheker und holt sich da so kleine Glasampullen, wo er die so oben so aufbricht, ne? Und dann trinkt er das und später spritzt er sich das auch. Es wird in der Serie nie so genau aufgeklärt, was das ist, aber man könnte natürlich vermuten, dass es Morphium ist.
Ja. Es gibt natürlich auch andere Beispiele, abgesehen von diesem fiktionalen Charakter. Der bekannteste Morphinist dieser Zeit, war sicherlich Hermann Göring, die spätere Nummer zwei im nationalsozialistischen Deutschland, der zwar im Ersten Weltkrieg auch aktiv war, aber sein Trauma kommt im Grunde genommen von dem 9. November 1923, dem Putsch in München, wo er angeschossen wird und eben starke Schmerzen hat infolgedessen und die mit Morphium bekämpft und dann wirklich süchtig wird. Ist in einer Entzugsklinik, dann teilweise auch in einer Nervenheilanstalt. Also das ist wirklich, was ihn dann auch später noch sein ganzes Leben begleiten wird.
Morphin ist ebenso wie Heroin und Codein ein Opiat. Und somit kommen wir zu O wie Opium. Das ist sozusagen die reine Essenz, die aus der Samenkapsel des Schlafmonds gewonnen wird. Und diese Samenkapseln, muss man sich vorstellen, wie so ein Ball, der wird dann so angeschlitzt und dann läuft es wie Harz aus dem Baum, läuft es dann so raus und wird dann später zu so kleinen Kügelchen geformt. Und ihr habt sicher alle ein Bild davon im Kopf, wie so eine Opiumhöhle aussieht. Das Opium Den mit so chinesischen Laternen und die Leute, wie sie da liegen und das rauchen und dann versinken in ihren Opiumträumen.
Und wir wollen euch mal ein Beispiel zeigen. Und dafür müssen wir gar nicht nach China, sondern wir gehen einfach nach Hamburg. Wo wir ja bei unserer Hamburg-Folge schon etwas gehört haben über Chinatown und das, was die Chinesen dort an etwas obskuren Geschäften betrieben haben. Und dazu gehörten eben auch diese Opiumhöhlen. Kein geringerer als Ernst Engelbrecht, den kennt ihr noch aus unserer Razzia-Folge, das war der Kriminalkommissar, der zusammen mit Leo Heller, dem Journalisten, unterwegs war und in Berlin diverse Läden ausgehoben hat. Der war auch in Hamburg und wollte sich mal so eine Opiumhöhle anschauen. Was er da gefunden hat, werden wir jetzt einmal hören.
Erst nach allen möglichen Kreuz- und Querfragen war der Schlepper von meiner Harmlosigkeit überzeugt und brachte mich dann quer durch das stockdunkle St. Pauli hindurch selbst zum Opiumkeller. Auf diesem Wege führte er mich im Zickzack durch mehrere Querstraßen, um zu verhindern, dass ich später die Opiumhöhle wiederzufinden vermochte. An der Tür des versteckt liegenden Chinesenkellers wurde vorsichtig gekaspert, das heißt durch bestimmte Klopf- und Kratzsignale unser Kommen gemeldet. Ein alter Chinese trat heraus, betrachtete uns misstrauisch, ließ uns dann aber doch in das Haus hinein. In einem nur schwach erleuchteten Vorraum hatte ich zunächst den erforderlichen Obolus zu entrichten und wurde aufgefordert, Mantel, Schirm und Stock und eventuell vorhandene Waffen abzugeben. Dann nahm mich ein mit dunkelroten Teppichen ausgeschlagenes Zimmer auf. Rotes, abgedämpftes Licht ließ mich bald mehrere Ruhebetten erkennen, auf denen sich schon einige Gäste in schweren Träumen unruhig umherwälzten. Eine widerlich süße Atmosphäre umgab mich. Der sich tief verneigende Wirt, anscheinend ein Malaie, brachte eine lange Pfeife, tat ein Opiumkügelchen in den kleinen Pfeifenkopf und wies mit einer devoten Handbewegung mir ein Ruhebett zu. Dann schlich er davon, aber nicht ohne vorher noch einen kurzen Blick auf seine übrigen Gäste geworfen zu haben. Alles blieb ruhig, nur ab und zu stieß einer der Opiumgäste einen leisen, fremdsprachigen Laut aus oder ein anderer gestikulierte im Traum wild verlangend mit Armen und Händen. Vorsichtig nahm ich einen kleinen Zug aus der Pfeife und dann nach einer kleinen Pause den zweiten und bald schon umfingen mich wundersame Träume. Ich fühlte mich plötzlich so frei, glaubte mich in einem Wunderlande zu befinden und ließ mich von wonnigen Träumen umschmeicheln. Dann, ich mochte wohl einige Stunden gelegen haben, wachte ich auf. Vor mir stand wieder der alte Chinese. Lächelnd verneigte er sich wieder und kredenzte mir in einer fast papierdünnen Porzellantasse einen heißen Trank. Kaum war zu schmecken, was es war, so stark und so bitter war der Tee. Langsam erhob ich mich, ein wenig Kopfschmerzen waren die Folge des ungewohnten Genusses. Einige der Gäste, zwei chinesische Seeleute, waren auch schon munter, andere lagen noch fest in ihren Träumen. Ein maßloser Ekel packte mich plötzlich vor meiner Umgebung und vor den Geschehnissen der Opiumnacht und eiligst verließ ich die Opiumhöhle.
Als Ernst Engelbrecht ein Jahr später diesen Laden noch einmal finden wollte, war nicht mehr da.
Naja, oder er hat den nicht gefunden, weil er ja da kurz und quer durchgeführt wurde.
Das ist ja der Blitz. Das ist ja wirklich ein richtiger Spürhund gewesen. Der war übrigens damals, als der Text geschrieben wurde, 1931, auch schon nicht mehr Kriminalkommissar, also war AD. Sein zweites Standbein waren dann eben diese Bücher und die Vortragsreisen. Also der hat sich damit eine vielleicht goldene Nase verdient. Und das Buch heißt übrigens In den Spuren des Verbrechertums, ein Streifzug durch das großstädtische Verbrechertum und seine Schlupfwinkel. Und er reiste durch ganz Europa.
Komm, holder Schnee. Komm, holder Schnee. Verschütte dies schwere Herz. Mit deiner Gnade zaubere die Träne starr, so aus der ewigen Quelle rinnet, täglich geboren, geliebt noch immer. O gib, dass mir aus dieser verlorenen Qual der Bittern werde das große, das ernste Grab, darin ich mich zur Ruhe finde, weinende, liebend erlöste Seele.
Das war ein Gedicht von Walter Rainer, vorgetragen von Holger Thurm. Und ist eine gute Überleitung zu unserem nächsten Experten, ein Suchtmediziner, mit dem wir jetzt sprechen. Und da geht es um Rausch in der Kunst. So, wir sind jetzt fernmündlich verbunden mit Konrad Isernhagen oder viel besser Dr. Med. Konrad Isernhagen, richtig?
Genau.
Ja. Und wir sprechen heute über Rausch in der Kunst. Denn du, lieber Konrad, bist Suchtmediziner und hast dich mit dem Thema ausführlich auseinandergesetzt.
Ja. Wie bist du denn darauf gekommen?
Also, ich bin Allgemeinarzt, niedergelassen als Allgemeinmediziner in einer Gemeinschaftspraxis in Köln. Mhm. Und wir haben den Schwerpunkt Suchtmedizin. Das heißt, wir behandeln Opiatabhängige mit Methadonsubstitution und natürlich auch Alkoholiker, Tablettenabhängige. Also das die ganze Palette eigentlich. Mhm. Aber der Schwerpunkt ist schon bei uns die Substitutionstherapie. Ich bin im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin und da gibt es ja immer Kongresse und zum Beispiel ein Kongress ist immer am 1. Juli-Wochenende in München, wo alle aktuellen Themen von Suchtmedizin durchgekaut werden. Mhm. Und was mich immer gestört hatte, wir reden über Genetik, über Psychodynamik und über Pharmakologie und. Aber die kulturellen Hintergründe für Sucht, die kommen dabei immer ein bisschen kurz, fand ich. Mhm. Und ich finde gerade das Kulturelle in der Sucht ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Ja. Man denke nur an die Hippie-Bewegung, ne, in den 60er Jahren. Das war ja im Grunde eine kulturelle Bewegung und weniger eine genetische oder eine psychodynamische Bewegung. Ne.
Bezüglich LSD und Marihuana und
zum
so.
Zum Beispiel, mhm, ne, die Bewusstseinserweiterung, mhm, die Kreativitätserweiterung. Da könnte man ja wahrscheinlich eine eigene Sendung über die Popmusik in der Zeit machen. Ne. Ja. Und deshalb habe ich geguckt, weil ich auch Hobbymusiker bin und gerade für zeitgenössische und klassische Musikschwärme geguckt, was gibt es da eigentlich für Beispiele? Und je mehr ich da recherchiert habe, umso mehr habe ich gefunden. Und das geht von den ganz berühmten wie Beethoven, der schwer getrunken hat, ne, über Mozart, der spielsüchtig war und so weiter und so fort. Je mehr man recherchiert, gerade auch bei den klassischen Komponisten, desto mehr findet man, zum Teil natürlich auch bei Künstlern, die Musik aufführen, aber natürlich auch bei Zuhörern. Wenn man zum Beispiel sich die Minimal Music anguckt, Steve Reich, Terry Riley und wie sie alle heißen, da wird das Rauscherlebnis auf den Hörer übertragen im Grunde, wenn man diese Musik hört und dann kommt man in Trance, wenn man sich nicht gewaltsam dagegen sperrt. Und dadurch hat sich das dann immer weiter entwickelt und ich habe da jetzt bei diesem Kongress in München eine Vortragsreihe, das mache ich jetzt seit 7 Jahren, wo immer Komponisten vorgestellt werden mit Musikbeispielen und deren Biografie und ich versuche zu gucken, wo kommt eigentlich diese Sucht, dieser Rausch in der Musik vor? Gibt es da Zusammenhänge oder nicht? Da gibt es ganz unterschiedliche Ergebnisse. Es gibt Komponisten, die haben einen absolut chaotischen Lebensstil, aber eine exakt ausgefeilte Kontrapunktik. Ne? Max Reger zum Beispiel, ne, ist da ein spannendes Beispiel und so weiter und so fort. Und dadurch hat sich das eigentlich immer weiterentwickelt und jetzt ist das so ein kleinen Steckenpferd von mir geworden.
Ja.
Es geht überhaupt nicht um Verklärung oder irgend so etwas, ne? Sondern es geht darum, einfach die kulturellen Zusammenhänge von Rausch und Sucht deutlich zu machen. Und da gibt es einiges. Ne? Wie gesagt, die 60er Jahre habe ich genannt, aber das gibt es auch in den 20er Jahren. Das gibt es eigentlich überall, wenn man in die Renaissance zurückgeht. Ne? Orlando di Lasso, der hat auch gerne einen über den Durst getrunken und hat selber, weil er als Angestellter am Fürstenhofe auch für die Unterhaltung der Fürsten zuständig war, Trinklieder komponiert, die dann einen hohen künstlerischen Anspruch haben. Also da gibt es ganz faszinierende Ergebnisse.
Und wenn wir jetzt uns in die 20er Jahre bewegen, das ist ja die Zeit, mit der wir uns so leidenschaftlich beschäftigen.
Ja.
Mit welchen Künstlern hast du dich da beschäftigt?
Ja, wenn ich bei den Musikern mal anfange, dann ist das zum Beispiel Erik Satie, der ja schwer alkoholkrank war, letztlich auch an den Folgen seiner Alkoholabhängigkeit verstorben ist. Der hatte wohl nach allem, was man weiß, eine Leberzirrhose, eine alkoholisch bedingte Leberzirrhose, wobei man mit diesen posthumen Diagnosen natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein muss, aber es spricht eigentlich alles dafür. Der war ein sehr einsamer Mensch, hat unter ganz elenden Bedingungen eigentlich gelebt, ne? Und Musik gemacht, die völlig abseits des damals gängigen Musikgeschmacks ging. Deshalb ist er im Grunde auch verlacht worden und erst sehr viel später wieder entdeckt worden, nämlich von John Cage in den 50er Jahren.
Ja.
Aber seinerzeit war er völlig unbedeutend.
Ja, traurig.
Genau.
Und seine Musik ist ja auch sehr traurig. Aber Alkoholismus ist gar nicht so unser Schwerpunkt in dieser Folge, sondern eher so härtere Drogen, sag ich mal. Alkohol ist ja wahrscheinlich meistens sozusagen die Einstiegsdroge. Das wird ja bei den meisten Komponisten, Malern und Literaten ähnlich gewesen sein, denke ich mal. In seltenen Fällen vielleicht nicht. Aber wen haben wir denn da Richtung Morphium, Kokain, Laudanum etc.?
Da kann man schon im Grunde ganz früh anfangen. Ne? Wobei das Wort Einstiegsdroge ist immer so ein bisschen problematisch. Da kann man lange darüber diskutieren, ob es wirklich Einstiegsdrogen gibt oder nicht. Der Einstieg ist eigentlich eine psychiatrische oder psychische Affinität dazu. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
Ja. Ne?
Ja, aber wo du schon gerade Laudanum angesprochen hast, da gehe ich jetzt ein bisschen in die Romantik noch ein Stückchen zurück, aber das ist ja natürlich auch ganz wichtig für die 20er Jahre. Der Hector Berlioz in seiner Symphonie Fantastique hat im Grunde einen Laudanum-Rausch beschrieben, also ein Bad Trip im Grunde genommen, nachdem er Laudanum in suizidaler Absicht zu sich genommen hatte, weil er Liebeskummer hatte und hat dadurch einen Horrortrip erlebt. Ne? In der Romantik, im ausgehenden 19. Jahrhundert war die fragliche Bewusstseinserweiterung durch Opiate, durch Laudanum, aber auch zum Teil durch andere Drogen absolut in Mode und in. Und das hat sich natürlich dann bis in die 20er Jahre weitergetragen. Wenn man da ein literarisches Beispiel haben will, ist eigentlich der Hans Fallada ganz eindrucksvoll. Der hat es nämlich auch selber noch beschrieben. Der war Alkoholiker, der war opiatabhängig, also neudeutsch, also oder medizinisch fachlich würde man sagen. Der war Polytoxikoman und hat im Grunde seine eigene Sucht einschließlich der Entzüge sehr eindrucksvoll in dieser kleinen Erzählung über das Glück, ein Morphinist zu sein, beschrieben. Das hört sich jetzt so ein bisschen verklären dann über das Glück, aber wenn man die ersten Seiten schon liest, merkt man, dass das mit Glück überhaupt nichts zu tun hat.
Vielleicht ein bisschen ironisch auch.
Das war ironisch, natürlich. Das war auch selbstironisch gemeint. Ne? Man merkt sofort, dass der Faller da völlig verelendet ist. Ne? Er war auch völlig überschuldet. Er hat auch in der Justizvollzugsanstalt eingesessen, war dann eine Zeit lang wieder clean. Nach dem Zwangsentzug Knast ist dann wieder rückfällig geworden und ist im Grunde ständig gependelt zwischen Rückfälligkeit und Abstinenz. In der Abstinenz hat er dann sehr viele seiner Bücher geschrieben, hat also so eine richtige Schreibwut oder, wenn man jetzt will, kann man sagen, einen Schreibrausch erlebt. Und hat aber eben seine eigene Abhängigkeit in dieser kleinen Erzählung sehr, sehr eindrucksvoll geschildert.
Gut, dann kommen wir jetzt zu Gottfried Benn.
Gottfried Benn. Ob der wirklich abhängig war, sei dahingestellt. Also Abhängigkeit im Sinne der medizinischen Definition von Sucht. Aber zumindest hat er auch mit Drogen experimentiert und er hat auch in seinem Gedicht Kokain das sehr eindrücklich beschrieben. Das geht los, der Ich-Zerfall, der Ersehnte. Also in dem ersten Stück von diesem Gedicht, da ersehnt er diesen Ich-Zerfall. Da ist das der erwünschte Effekt. Aber später geht das in den Wahn über, was er auch sehr genau beschreibt.
Und der war ja selber auch Mediziner oder irgendwie.
Der war Pathologe, genau.
Pathologe, ja. Fällt dir noch zum Beispiel ein bekannter Maler ein oder Künstler aus, also jetzt bildende Kunst?
Naja, Atoh zum Beispiel, der war auch mehrfach abhängig. Wie man noch als Autor nehmen könnte, das geht dann nicht in die 20er Jahre, sondern das ist, der ist ja 1914 gestorben, aber ist ja hart davor, der Trakl, das Literat, der war mehrfach abhängig, ist wohl auch in suizidaler Absicht an einer Überdosis Kokain verstorben. Der ist insofern ganz interessant, weil der ja in seinem Gedicht Grudek dieses traumatische Ereignis einer Schlacht in Galizien, wo er als Sanitätsapotheker eingesetzt war und merkte, dass er den ganzen Schwerverletzten überhaupt nicht helfen konnte. Dadurch ist er auch schwer traumatisiert worden. Also das ist in dem Zusammenhang auch eine sehr spannende Geschichte. Aber Atoh ist zu nennen und natürlich Jean Cocteau, das war ja so ein Multitalent. Der hat sowohl Musik gemacht, der hat gemalt und der hat auch geschrieben. Und der war auch opiatabhängig, man muss wohl unterstellen, auch multiabhängig. Und hat natürlich auch gerade in den 20er Jahren, wo der Surrealismus dann auch aufkam, war er zumindest in der Anfangszeit bei den Surrealisten mitgängig und hat eben, und da kommen wir dann wieder auf den Satie zurück, zusammen mit Pablo Picasso und Erik Satie Ballette geschrieben, die ausgebuht wurden, weil das war dann das erste Ballett noch zur Zeit des Ersten Weltkrieges, galt dann als unfranzösisch, aber hat sich dann auch bald wiederum vom Surrealismus abgewandt. Aber der war auch mehrfach abhängig und da gibt es ein sehr eindrucksvolles Bild. Der hat einen Menschen stilisiert, der nur aus Opiumpfeifen besteht.
Oh, wow. Du hast vorhin das Kriegserlebnis genannt und das ist ja bei einigen, auch bei Hans Faller, da war es ja auch so, dass er während des Ersten Weltkriegs Kontakt mit Drogen gekommen ist. War das so die gängige Regel, der gängige Einstieg für viele der Künstler, dieses Kriegserlebnis?
Naja, das war ein Einstieg. Das ist der eine Aspekt. Und das ist dann eben das psychische Trauma, eben das Kriegserlebnis. Ernst Jünger hat das ja geradezu euphorisch beschrieben. Der fand das ja richtig toll. Ne? Das ist das fürchterliche Buch im Stahlgewitter. Ne? Aber der hat eher mit Drogen experimentiert, um zu gucken, kann ich damit doch in der Tat eine Bewusstseinserweiterung herbeiführen, so wie früher im 18. Jahrhundert, glaube ich, der Thomas de Quincey das schon beschrieben hat, eigentlich als erster. Aber es gab eine ganze Reihe, die haben das als Kriegserlebnisse mitgebracht. Fallada, Trakl später, ne? Nee, nicht später, sondern Trakl ist ja letztlich dran verstorben. Aber Ernst Jünger fand es ja richtig toll, hat das als fast rauschartiges Erlebnis aufgefasst.
Und hatte sich anscheinend ganz gut unter Kontrolle dann, ne?
Der hatte sich unter Kontrolle, der hat experimentiert, ne? Ist wohl nie im engeren Sinne wirklich richtig abhängig geworden. Aber der Einstieg hatte ganz unterschiedliche Ursachen. Ein Grund ist eben natürlich ein Trauma, ob das nun Kriegserlebnisse oder andere Traumata waren, sei dahingestellt. Das ist ja auch jetzt auch immer noch aktuell. Beispielsweise Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung haben ja häufig schwere Traumata erlitten und haben eben auch ein ganz hohes Risiko, suchtkrank zu werden, ne? Aber gerade in den 20er Jahren und kurz davor bei den Romantikern war es eben auch dieser Wunsch, ja, diese Unterwelt oder diese Geisterwelt mit zu erleben, mit zu erforschen, also diese Bewusstseinserweiterung oder die anderen Ebenen des Bewusstseins mit zu ergründen. Das war in der Romantik zum Ausgehen des 19. Jahrhunderts ja eine ganz spektakuläre Geschichte. Da wurden Seancen abgehalten, um die Geisterwelt zu beschwören. E.T.A. Hoffmann ist da eigentlich ein tolles Beispiel, der war ja auch abhängig. Der hat mit allem Möglichen experimentiert. Ne? Er hat auch dieses Buch Die Elixiere des Teufels geschrieben. Was das für ein Elixier war, wird nicht so genau gesagt. Ne? Oder wenn man noch zu den Klassikern gehen will, Goethe, der Suizidversuch von Faust ist wahrscheinlich mit Laudanum herbeigeführt worden. Also das war damals eigentlich en vogue, mit pharmakologischen Substanzen zu versuchen, und eine Bewusstseinsveränderung oder andere Sphären des Bewusstseins zu ergründen. Und das ist natürlich gerade für Künstler, für Maler, für Musiker, aber eben auch für Literaten eine sehr attraktive Möglichkeit gewesen, die Hoffnung damit mehr zu erreichen. Aldous Huxley hat das ja später sehr eindrucksvoll beschrieben in den Pforten der Wahrnehmung, wo er mit Mescalin experimentiert hat und dann zum Beispiel bei dem Hören der Musik von Gesualdo, das ist so ein Renaissance-Komponist, plötzlich die Farben hat gesehen, so wie das später die Hippies beschrieben haben. Gleichzeitig hat er aber auch Situationen geschildert, wo plötzlich ein Liegestuhl zu einer Bedrohung wurde, also eine Panikattacke bekam und ein Horrortrip. Also da waren durchaus beide Sachen mit dabei. Aber es war eben nicht nur das Trauma, sondern wirklich auch die Neugier, andere Bewusstseinsebenen zu ergründen.
Ja. Konrad, ich habe jetzt noch mal eine andere Frage. Du hast ja sicher auch den Text von Walter Rainer gelesen, der ja auch aus Köln kam und der 1917 die Erzählung geschrieben hat namens Kokain und wie er da als junger Mensch die Kantstraße rauf und runter lief und dann abends zur Apotheke, zur Nachtglocke geht und sich dann sein Fläschchen Kokain dort auf Pump besorgt. Und der hat das ja in flüssiger Form, also sich injiziert, also sprich, er hat sich Schüsse gesetzt. So wie man das heute kennt auch schon lange kennt mit Heroin. Und kannst du was dazu sagen? Weil als ich das mir angehört, oder als ich das gelesen habe, der hat ja dann auch richtig krasse Paranoia und Wahnvorstellungen und
sehr interessante Erzählung von dem.
Ja, das ist ziemlich krass alles. Und diese Wirkung von dem Kokain, also wir kennen das ja hier in Berlin, Party People, dann man zieht sich das durch die Nase und ist dann irgendwie Selbstbewusstsein wird ein bisschen hochgeschraubt und man ist in Partylaune und so. Das ist ja in Berlin so recht gang und gäbe, sag ich mal. Und aber dieser Rausch, wenn er sich das da injiziert und wie kann man das denn beschreiben? Also ist, dass jemand sich Kokain überhaupt injiziert, das war ja 1917 diese Erzählung. Was passiert da mit dem Menschen?
Das Injizieren bewirkt natürlich, dass das Anfluten der Substanz im Gehirn sehr viel schneller ist. Ne? Das heißt, dieser plötzliche Kick, also wie das ausgedrückt wird, das Euphoriegefühl, ist sehr viel stärker. Ne? Klingt dann natürlich auch schneller ab. Auch heutzutage wird Kokain ganz häufig noch gespritzt, ganz beliebt auch als Cocktail, also vermischt mit Opiaten, mit Heroin. Das ist also nichts Ungewöhnliches, dass das gespritzt wird. Einfach weil der Kick, dieses durch das schnellere Anfluten, sehr viel höher ist. Und dann hat man erstmal das Euphoriegefühl. Nach kurzer Zeit allerdings, wenn das abklingt, fällt man tief in die Depression und hat deswegen das Gefühl, ich brauche gleich wieder was Neues. Das ist auch das Gefährliche am Kokain. Dass es so schwer ist, diese depressiven Nachschwankungen dann auszuhalten. Und in dem Moment, wo eine massive Abhängigkeit eingetreten ist, also anders als der hedonistische Konsum alle zwei Wochen auf einer Party oder sowas, den ich damit nicht verharmlosen will, aber der ja auch häufig und gebräuchlich ist. Ne? Wenn eine richtige massive Abhängigkeit entstanden ist, dann kommen eben die ganzen anderen Nebenwirkungen viel stärker mit zum Tragen. Dann ist das ähnlich wie beim Heroin gar nicht mehr der Effekt, ich will jetzt meinen plötzlichen Kick, mein plötzliches Euphoriegefühl haben, sondern ich will eigentlich Entzugserscheinungen vermeiden. Das ist dann das Wesentliche dabei. Ich will vermeiden, dass ich in diesen depressiven Abgrund gucke. Ne? Und beim Heroin eben, ich will vermeiden, dass ich diese körperlichen Entzugserscheinungen bekomme. Die haben nach einer Zeit überhaupt nicht mehr so diesen starken Kick und dieses starke Euphoriegefühl. Weil es geht nur noch darum, Entzügigkeit zu vermeiden.
Ja, und beim Kokain ist das aber, also weil Kokain, soweit ich informiert bin, macht ja psychisch abhängig, aber nicht körperlich, so wie Heroin zum Beispiel. Das heißt, auch selbst wenn man das jetzt wie der Walter Rainer injiziert, der hat eine rein psychische Abhängigkeit. Keine körperliche.
Wir hatten eine rein psychische Abhängigkeit, wobei diese Unterscheidung zwischen psychischer und körperlicher Abhängigkeit ist eigentlich zunehmend so ein bisschen umstritten. Eigentlich ist es beides eine Abhängigkeit. Ne? Und letztlich auch die sogenannte psychische Abhängigkeit ist ja auch, wenn man das auf die biologischen Grundlagen zurückfährt, auch sowas wie eine körperliche Abhängigkeit. Da passiert eben etwas mit den Rezeptoren im Gehirn, wobei man Sucht natürlich jetzt nicht allein auf ein Spiel mit Rezeptoren reduzieren kann. Das wäre etwas zu einfach und zu leicht, aber sie ist halt da, ne? Keine Frage. Und deshalb ist diese Unterscheidung heutzutage eigentlich nicht mehr so en vogue. Genauso wie man auch bei einer Cannabis-Abhängigkeit nicht mehr sagt, ja, das ist ja keine körperliche, sondern nur eine psychische Abhängigkeit. Das nur ist da vollkommen fehl am Platze.
Ja, super Aspekt. Okay, was haben wir noch?
Was mir gerade noch einfällt zu dem Walter Rainer, der hat das ja in diesem kleinen Heftchen eindrucksvoll beschrieben, auch eben die Hauptnebenwirkung von dem Kokain, von der Kokainabhängigkeit, dass das eben eine Substanz ist, die Psychosen auslösen kann. Also der hat ja eine richtig paranoide Psychose entwickelt darunter, der sieht die Balkone einstürzen, der sieht seine Katze mit Lichtsignalen im Zimmer rumlaufen, fühlt sich beobachtet durch die...
Ja, und seine Mutter und Schwester am Bahnhof, die ihm
genau
auflauern.
Die Schwester stürzt sich vom Balkon und so weiter. Der hat im Grunde genommen, wenn man das nur so liest, diese Symptomatik, ist das eine klassische schizophrene Psychose. Der hat aber natürlich keine Schizophrenie, sondern das ist in diesem Fall, Mediziner würden sagen, eine drogeninduzierte Psychose. Und das ist ein Problem beim Kokain, im Übrigen auch beim Cannabis. Beim Cannabis, speziell bei Jugendlichen, aber das geht jetzt in ein anderes Thema rein, nämlich um die Legalisierung. Das, glaube ich, spielt hier jetzt keine Rolle.
Nein. Gut. Ja, wunderbar, lieber Konrad. Vielen Dank, dass du mit uns und unseren Hörerinnen und Hörern dein Wissen geteilt hast.
Ja, gerne.
Wir schicken viele Grüße nach Köln.
Ja, danke sehr, sind angekommen. Wobei, ich bin eigentlich der klassische Imi. Ich komme nämlich eigentlich aus Norddeutschland.
Ach was. Das hast du aber gut verborgen. Ich bin ja auch Hamburger, ne? Oder auch, ich bin Hamburger und... Habt ihr da nichts Norddeutsches reingehört? Oder ich weiß nicht, vielleicht sagst du auch Hannover oder sowas. Und,
ja, genau, ich komme aus Pferden an der Aller.
Ah. Ja, das ist ja eigentlich schon Süddeutschland für uns, insofern.
Also ich finde, man hört bei dir aber manchmal ein bisschen Kölsches raus. Kölsch.
Ja, ich bin jetzt auch schon seit fast über 40 Jahren hier im Rheinland. Ne? Also dann bleibt es wohl nicht ganz aus.
Unsere Empfehlung der Woche.
Ist das frisch erschienene Buch You Have Never Seen a Dancer Like Voodoo, das unglaubliche Leben des Willi Pape, von Jens Dobler, der Historiker ist und Leiter der Polizeihistorischen Sammlung in Berlin. Lieber Jens Dobler, wer ist denn eigentlich dieser Willi Pape?
Also so 1911, 1912 betritt ein neuer Star die Varietébühnen Europas, eine Schlangentänzerin. Und es ist ein großes Geheimnis um diese Tänzerin. Ist sie wirklich eine Frau? Ist sie ein Mann gar? Also in den ersten Auftritten und auch in den ersten Jahren bleibt das Publikum im Unklaren. Und auch die Kritiker glauben, es ist also eine Frau. Denn bei den damals normalen Damendarstellern, die hatten immer sehr ausladende Garderobe an und Roben und große Perücken. Bei Voodoo war es anders. Er hatte relativ knapp an. Das heißt nur so ein Bustier oder ein BH, ein Rock, der mehr zeigte als verhüllte. Also er war sehr knapp angezogen und insofern vom Körperlichen her waren die Leute also überzeugt, es handelt sich um eine Frau. Erst in den 20er Jahren entpuppte er sich dann am Ende der Programme, dann indem er die Perücke zog, als Mann, was natürlich die Überraschung noch viel größer machte.
Wie bist du denn auf Voodoo gestoßen?
Vor ungefähr 20 Jahren habe ich hier mal in Berlin, in dem Bezirk Kreuzberg-Friedrichshain, die Geschichte der Lesben und Schwulen erforscht. Und Voodoo hatte dann am Ende seiner Karriere in der Skalitzer Straße, so Höhe Cottbuser Tor, eine Kneipe, also eine Schwulenkneipe. Und das habe ich damals dann, also sagen wir, erforscht und habe auch mal damals schon ja angefangen, in seinem Leben zu recherchieren. Aber damals Ausstellung und Buch und die Zeit drängte und es reichte nicht, um da nochmal richtig in die Tiefe zu gehen. Aber er hat mich verzaubert. Und insofern habe ich also danach dann hobbymäßig weitergemacht und habe recherchiert, letztendlich von der Geburtsurkunde bis zum Tod alles. Und habe dann also festgestellt, dass es also doch auch ein internationaler Star war, der also über 20, 25 Jahre auf den Bühnen Europas unterwegs war und leider dann doch sehr schnell in die Vergessenheit geraten ist.
Das Buch ist ja in verschiedene Kapitel mit schönen Titeln untergliedert. Einer davon hat uns besonders fasziniert, die Anita Berber der Provinz.
Ja, Voodoo repräsentierte das sündige Berlin in der Provinz, so will ich das mal sagen. Also ich habe sehr viel die Kritiken aus den regionalen Auftritten mir angeschaut, also regional, auch durchaus Frankfurt oder auch Hamburg oder auch Stuttgart, also die großen Städte, aber eben außerhalb Berlins. Und er wurde gefeiert. Also es gibt keine einzige Kritik, die in irgendeiner Form etwas also nachlässig ist oder die irgendwie die Nase rümpfend ist, sondern im Gegenteil, er wird gefeiert. Und er vertritt das verruchte Berlin, ein bisschen das schwule Berlin, das Drogen-Berlin so ein bisschen. Und in Berlin selber kommt er aber überhaupt nicht an. Also auf der einen Seite kommt er nicht an, weil er nur kurz immer hier ist. Die Auftritte sind in der Regel 2 Wochen, manchmal 3 Wochen. Dann zieht er weiter. Aber auch die Berliner Kritiker rümpfen die Nase. Ach, nicht schon wieder eine Tiernummer. Ach, und nicht schon wieder eine Schlangentänzerin oder nicht schon wieder ein Travestista. Also die Berliner Kritiker, das ist sehr deutlich, haben also die Nase sehr weit oben. Während die anderen genau das Gegenteil sind, ihn also wirklich feiern. Er muss extra Auftritte machen. Er ist schon bekannt als Star. Man freut sich, dass er wieder in der Stadt ist. Und diesen Widerspruch eben zwischen Berlin und der Provinz, das ist in diesem Kapitel nachzulesen.
Sogar in Harburg an der Elbe, wo ich geboren und aufgewachsen bin, ist er gewesen. Aber natürlich auch in Paris oder Breslau.
Ja, und vor allen Dingen auch, also Königsberg natürlich, er war in Budapest, er war in Italien, aber sein größten Auftritt war dann in London gewesen, ziemlich schnell, 1912 dann. Da waren mehrere Monate in London, das war sicher der Durchbruch.
Unsere heutige Folge handelt ja von Rausch und Drogen. Gab es denn Berührungspunkte?
Rauschhaft werden seine Auftritte beschrieben und ein Stück nannte sich auch Opiumtod. Also da nochmal auch wieder sozusagen das verruchte Berlin, das also sich also auch im Titel der Programme niederschlug.
Wir haben uns sehr gefreut, dass Voodoo auch einen kleinen Auftritt feiert in dem wunderbaren Führer durch das lasterhafte Berlin von unserem wohlgeschätzten Kurt Morek. Wie ist er denn da reingekommen?
Ja, also 1927 setzt sich dann Voodoo Willy Pape zur Ruhe. Er setzt sich zur Ruhe nicht, aber er beendet seine Tanzkarriere. Weil nun nach 25 Jahren Schlangentanz auf der Bühne dürften die Knochen nicht mehr mitgemacht haben. Und dann macht er mit seinem Partner Herrn Schmidt zusammen in der Skalitzer Straße eine Kneipe auf, die zum kleinen Löwen heißt. Und Morek besucht diese Kneipe, beschreibt sie in seinem Buch Führe durch das lasterhafte Berlin. Und er ist so ein bisschen zwiegespalten offenbar. Also es werden exotische Nächte angeboten und er sagt, naja, ich habe sie nicht so richtig gefunden, die exotischen Nächte, aber andere fanden das also doch ganz spannend. Also das ist eigentlich alles, was er dazu sagt. Das Interessante aber ist, es wird eine Abbildung mitgegeben, nämlich von Christian Schad, also eine Zeichnung. Und eigentlich ist diese Zeichnung der einzige Innenblick in die Kneipe, den wir bislang haben. Also Fotografien von innen gibt es nicht. Und es wird so eine Szene gezeigt mit vor allem Lampions und offenbar auch sehr viel Grünzeug oder Girlanden, die da rumhängen und einige Herren sitzen also an der Bar, einer raucht. Also man hat so ein bisschen so den Eindruck noch von einem sehr gemütlichen Lokal.
Da wären Arne und ich gerne mal zu Gast gewesen.
Da wären wir gerne gewesen. Leider steht das Haus heute nicht mehr.
Lieber Jens, vielen Dank für die Info zu deinem Buch You Have Never Seen a Dancer Like Voodoo. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr findet alle Informationen darüber in unseren Shownotes. Hui, so das wird jetzt wohl unsere bisher längste Folge sein.
Es ist die längste Folge. Liebe Else, wir sind jetzt bei knapp 90 Minuten. Das sind 1,5 Stunden. Das ist ein Fußballspiel. ohne Pause, aber immerhin ein Fußballspiel. Also das ist wirklich toll. Ich bin so ein bisschen ermattet. Also ich fühle mich so etwas wie Ernst Engelbrecht nach seiner Opiumnacht in Hamburg. Mhm. Aber wir haben es geschafft.
Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank auch fürs Abonnieren unseres Newsletters, falls ihr es noch nicht schon gemacht habt.
Ja, wir nennen das auch Rohrpost. Das findet ihr auf unserer Webseite gold-staub.de und dort findet ihr auch unseren Spenden-Button. Also wenn euch unsere Goldstaub-Folgen gefallen, dann seid ihr herzlich eingeladen, auf diesen Button mal drauf zu klicken und dann eine beliebige Summe da einzutragen und uns das elektronisch rüberzuschicken.
Und dann dauert es auch nicht 2 Monate bis zur nächsten Folge, sondern geht ein bisschen schneller.
Diesmal nur ungefähr 1 Monat. Ne? Der ganze Juni ist jetzt noch ziemlich voll bei uns mit Veranstaltungen und diversen anderen Unterfangen. Aber im Juli haben wir dann mal wieder so ein bisschen mehr Zeit.
Wobei, liebe Else, da bin ich in Paris und Marseille und werde dann von diesen Ausstellungen, die ich besuche, berichten.
Ach so, wir wollten noch von der Ausstellung
Wir wollten erzählen, noch, so ist, aber ja. Die ist ja, bis... Ja, die ist bis... Hm? Es gibt 2 Ausstellungen. Es gibt eine über die Frauen in den Les Années Folles in den wilden Jahren. Und dann gibt es eine neue Ausstellung, die jetzt vor kurzem eröffnet wurde, im Centre Pompidou, wo der Fotograf August Sander im Mittelpunkt steht und das Thema neue Sachlichkeit. Und beide solltet ihr besichtigen. Die eine ist leider eben nur noch bis Mitte Juli. Die Frauenausstellung, aber vielleicht schafft ihr das. Vielleicht sehen wir uns ja auch in Paris.
Ja, vielleicht lauft ihr da zufällig Arne über den Weg.
Ja, wir können
also eine
schon
Reise
treffen.
Nach Paris dieses Jahr im Sommer sollte sich lohnen.
Genau, aber vielleicht vorher hören wir uns wieder. Eine Paris-Folge wäre auch mal was, ne?
Ja, stimmt.
Ja.
Na, mal sehen.
Ich bringe was mit. So, also.
Ja, dann sagen wir mal à bientôt, oder?
À très bientôt, sagen wir.
À très bientôt.
Bis bald, au revoir. Tschüss, bis dann.
Das war Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast von und mit Else Edelstahl und Arne Krasting.